Christian, wir sitzen hier bei dir am Stand auf der Spiel 2015 und wollen ein wenig über Trends, Veränderungen, Wege in die Zukunft bei Prometheus Games sprechen.
Ja, sehr gerne. Trends, Veränderungen. Wir haben, das hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen, in letzter Zeit einige strukturelle Veränderungen durchgemacht. Wir haben einige Veränderungen innerhalb unseres Redaktionsteams durchgemacht. Wir haben Mitarbeiter, die uns verlassen haben. Zum Beispiel der Sebastian, der ja lange Jahre für uns zum Beispiel das Tunnelon betreut hat oder Hellfrost als Redakteur. Wir haben aber auch neue Redakteure dazu bekommen. Wir sind des Öfteren schon gefragt worden, warum wir das getan haben. Dahinter verbirgt sich jetzt nicht wirklich eine spannende Geschichte. Es war einfach so, dass wir gemerkt haben, dass wir bestimmte Sachen anders machen wollen als in den Jahren davor. Arbeitsabläufe anders gestalten, unsere Produkte anders ausrichten wollen. Und wie das halt auch in jedem anderen normalen Job so ist, über die Jahre, das Umfeld verändert sich. Gerade im Rollstuhlbereich arbeiten viele Leute halt hobbymäßig. Dann verändert sich naturgemäß das Leben. Also wir machen das jetzt schon im 8. Jahr. Bei uns hat sich auch, jetzt bei Marcel und mir, hat sich auch viel getan. Wir sind halt jetzt 8 Jahre älter, verheiratet, Kinder. Und dann muss man halt schon überlegen, in welche Richtung will man das alles jetzt ausrichten. Und dann halt die entsprechenden Teams dafür zusammenstellen. Wir haben viel ausprobiert in den letzten Jahren. Wir haben Brettspiele ausprobiert, Tabletops ausprobiert. Wir haben vor einiger Zeit mit Romanen begonnen. Wir haben eigene Rollenspiele entwickelt. Wir haben Pocket-RPGs gemacht. Tatsächlich sogar damit quasi im deutschen Markt das angestoßen. Wir haben umfangreichere, dickere Rollenspiele gemacht. Wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir sagen, wir wissen ziemlich genau, was geht nicht. Und wo möchten wir jetzt hin?
Was heißt das denn konkret für die Zukunft? Wo wollt ihr denn hin?
Um das mal konkreter dann zu sagen, zum einen möchten wir mehr dahin, dass wir eigene Marken entwickeln und die aufbauen, anstatt nur Marken explizit jetzt auch aus dem Ausland zu übersetzen. Muss jetzt keiner Panik haben, also wir werden nicht aufhören, Central Settings irgendwie aus dem Englischen nicht mehr zu übersetzen. Das kommt definitiv dazu. Wir werden sogar noch die ein oder andere neue Lizenz natürlich haben. Wie jeder Verlag entwickeln wir uns weiter und werden neue Lizenzen einkaufen, die man dann auch vom Englischen oder aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzt. Aber das soll halt zukünftig nicht mehr der Fokus sein. Wir möchten gerne, so wie wir Ratten jetzt aus dem Deutschen ins Englische übersetzt haben, was wir auch nicht nur mit dem Grundregelwerk machen werden, möchten wir halt unseren Fokus mehr darauf ausrichten, dass wir sagen, wir kümmern uns weniger darum, dass wir Standbeine außerhalb der Rollenspielszene suchen, zusätzliche Standbeine, sondern wir kümmern uns mehr darum, dass wir eigene Marken aufbauen und die vielleicht dann auch nach außen tragen, auch in andere Bereiche. Wäre natürlich ein toller Wunschtraum für die Zukunft, wenn man es dann schaffen könnte. So ähnlich wie zum Beispiel Ulysses, das aktuell ja auch mit DSA macht, dass sie sagen, wir versuchen es als Brettspiel, Kartenspiel umzusetzen.
Französisch, Russisch, Englisch.
Oder auch Französisch, Russisch, Englisch. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach und braucht eine besondere Form der Logistik, der Netzwerke. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ein Spiel auf Englisch rausbringen, ich übersetze das, mache es fertig, dann habe ich an sich erstmal nichts gewonnen, weil mir fehlen die Fans vor Ort, mir fehlt ein Demo-Team vor Ort, die Händler kennen mich nicht, die Blogs kennen mich nicht und weltweit ist die Szene natürlich wesentlich größer. Ich habe keinen Vertrieb, wo lagere ich die Ware? Das muss halt alles aufgebaut werden. Das ist für einen kleinen Verlag im Hintergrund natürlich enorm aufwendig. Und da ist bei uns in den letzten 1-2 Jahren halt sehr, sehr viel Arbeit investiert worden, um halt diese Grundlagen zu schaffen. Wir sind ja auch oft gefragt worden, warum wir zum Beispiel den Ratten-Kickstarter mit Studio 2 gemacht haben. Es ist einfach so, dass Studio 2 als etablierter Distributor hauptsächlich für Savage Worlds in Nordamerika seine ganze Logistik und Infrastruktur mitbringt. Das heißt, wir produzieren zwar das Buch, aber das lagert und wird vertrieben in Amerika von Studio 2 Publishing.
So auch sinnvoller vor Ort durch einen regionalen Partner.
Definitiv. Das ist ein Riesenhaufen Arbeit. Wir möchten natürlich dann auch, wir müssen halt vor Ort auch Präsenz zeigen, müssten theoretisch auf den großen Messen da auch vor Ort sein. Das hat dann auch natürlich zur Überlegung geführt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt sagen, als Kleinverlag, wir möchten natürlich, Spiel ist Pflichttermin, RPC ist Pflichttermin, wir möchten vielleicht auch mal zur FARC, man geht zur Nordcon, zur Feencon, man geht zur Morpheuscon, zur Klingencon, zur Radcon, zur Dreieichcon, jetzt möchte ich auch noch zur Gencon und irgendwie zur UK Games Expo. Das Jahr hat halt nur eine bestimmte Zahl an Wochenenden. Und zum Beispiel Marcel, der ja eigentlich nur nebenberuflich im Verlag arbeitet, müsste dafür halt auch Urlaub nehmen. Und irgendwann ist auch das Kontingent erschöpft. Das sind einfach so Sachen, wo wir uns dann überlegen müssen, ja, wir waren in diesem Jahr nicht auf der Nordcon. Aber wir waren nicht da, weil wir nicht gerne auf die Nordcon gehen. Wir gehen total gerne dahin. Aber wir müssten halt versuchen, einen Weg für uns finden, dass wir auf mehr Veranstaltungen präsent sein können, als wir es aktuell sind. Und da, das klappt dann halt nicht, dass wir zwei das immer machen.
Es kann nur mit einer größeren Base klappen, klar.
Genau, das muss, da muss auch eine andere, einfach eine andere Struktur her. Also unser Ansatz ist jetzt, dass wir uns lokale Händler, es können aber auch Vereine vor Ort sein, suchen, denen wir zutrauen, dass sie uns auf einer Messe professionell vertreten. Und dass wir dann sagen, okay, wir sind selber nicht da, wir machen selber nicht den Verkauf, wir schauen, dass unser Demo-Team vor Ort ist und lassen den Stand vor Ort dann von jemand anderem mitmachen. Das ist dann für beide Seiten so eine Win-Win-Situation. Aber auch das ist natürlich nicht so einfach, weil man verschiedene Vorstellungen davon hat, wie sollen die Produkte auf einer Messe präsentiert werden, wie sollen die Kunden behandelt werden und so weiter und so fort. Das ist einfach viel Kleinkram. Und das dann halt aufzubauen, braucht eine Zeit. Aber um die Sache am Ende wirklich gut machen zu können, braucht es halt eine lange Vorlaufzeit.
Klar, sowas muss detailliert geplant werden, sonst fällt man da ganz schnell vor die Wand. Oder es wird nur was Halbgares, das ist schon richtig. Wenn du sagst Internationalisierung, sprich eigene Produkte auf den internationalen Markt zu bringen, sprichst du da von eigenen Savage World Systemen, wie zum Beispiel Nebula oder Arcana, oder auch gänzlich eigenen Entwicklungen, wie zum Beispiel Nova?
Ich spreche von beidem. Also eines unserer nächsten Projekte wird zum Beispiel Seelenfänger sein, als Fate-Setting, das direkt in beiden Sprachen erscheinen wird, also sowohl Englisch als auch Deutsch. Wir haben aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt im englischen Markt gemacht haben, verschiedene Überlegungen angestellt. Es gab sogar schon Überlegungen, dass man sagt, okay, gerade Savage Worlds als internationale Marke, da würde es theoretisch sogar Sinn machen, dass wir sagen, wir produzieren erst die englische Variante und nutzen quasi das vorhandene Material in der Zweitverwertung für den deutschen Markt. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass wir halt ein deutscher Rollenspielverlag sind und ich unsere Fans kenne, die mir wahrscheinlich zu Recht die Bücher um die Ohren knallen würden, wenn ich sage...
Ich hätte es jetzt noch anders ausgedrückt.
Ja, man kann ruhig ehrlich sein. Savages sind meistens ehrlich und das wäre halt keine Möglichkeit. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen halt einen Mittelweg finden zwischen dem, was unsere Fans möchten und dem, was wir als Verlag wirtschaftlich brauchen. Und dann ist halt der beste Weg, dass wir versuchen, das von vornherein zweisprachig zu machen. Und das ist auch, gerade Nebula Arcana zum Beispiel ist ein gutes Stichwort, weil viele uns fragen, warum das noch nicht rauskommt. Vor 3 Jahren hätten wir das Ding schon längst rausgehauen. Es ist einfach so, dass wir über die Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass wir uns besser mehr Zeit lassen, dass wir uns zurückhalten, dass wir das Ding wirklich genau durchplanen. Und es ist gerade im Rollenspiel, wenn man eigene Sachen entwickelt, so, das dauert seine Zeit. Und also da spielen ja viele Faktoren mit rein. Und jetzt aktuell ist es zum Beispiel so, dass Nebula Arcana von Leuten testgelesen wird. Also die Savages, die wir bei uns im Team haben, aus unserem Demo-Team und befreundete Autoren, die finden das alle super geil und die warten da händeringend drauf. Aber wir möchten ja auch Savage Worlds über den Stammkreis unserer Savage-Spieler hinaus bekannt machen. Und deswegen wird es gerade intensiv von Leuten gelesen und gespielt, die eigentlich keine Savage Worlds Spieler sind. Und die haben natürlich eine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Also man muss da keine Sorgen haben. Wir werden da jetzt keinen 300 Seiten Hintergrundband mit Dutzenden Fluff-Texten oder so zumachen und da irgendwie so ein DSA-Regionalband draus machen. Wir schreiben das ja immer noch für die Savage Worlds Fans. Aber wir möchten ganz gerne, dass die Produkte auch außerhalb erfolgreich sind und das ist halt eine andere Sichtweise. Und das braucht halt auch seine Zeit. Die Leute machen das ja hauptsächlich in ihrer Freizeit. Und ich ärgere mich eigentlich tatsächlich eher so ein bisschen darüber, dass wir damit so früh vorgeprescht sind und das überhaupt bekannt gemacht haben. Besser wäre gewesen, wir hätten die Klappe gehalten, hätten es unterm Tisch gelassen, in der Schublade, bis wir wirklich der Meinung sind, so. Ja, aber damit hat halt auch zu tun, dass wir in den letzten 2 Jahren enorm viel Erfahrung gemacht haben.
Na gut, die beste Erfahrung lernt man durchs kalte Wasser. Das ist in allen Bereichen eigentlich so. Und oftmals muss man manchmal auf die Nase fallen. Da du gerade selber den Status der, sagen wir mal, lang angekündigten Projekte schon angesprochen hast, wie sieht es aus mit eurer Eigenentwicklung?
Du meinst Illyrion.
Genau.
Ja. Also wie ich den Bäckern schon geschrieben hatte und wir das in der Pressemitteilung auch schon mal bekannt gegeben haben, wir sind auf einem guten Weg. Es hat verschiedene, ja, Probleme ist das falsche Wort. Es hat sich halt so entwickelt, dass auch da unsere, die, ich bin ja der Hauptautor von dem Setting. Und dass das, was ich eigentlich ändern wollte, irgendwann im Laufe der Entwicklung zum einen nicht mehr meinen eigenen Ansprüchen genügt hat. Das heißt, ich habe festgestellt, man tappt ja sehr gerne in die Falle, dass man zu viel versucht, gerade zu konvertieren. Und ich habe einfach gemerkt, dass das, was wir eigentlich machen möchten, nicht das ist, was wir gerade machen, sondern dass wir auf dem besten Weg sind, in diese Falle zu tappen. Und dass wir eigentlich nochmal ganz neu ans Reißbrett ran müssen. Viel mehr, als wir vorher gedacht haben. Das betrifft sowohl die Regelseite als auch den Hintergrund. Und dazu kamen dann halt diverse Entwicklungen im Verlag, die ich von meiner Seite auch sehr unterschätzt habe. Es gab natürlich Sachen, die man nicht vorhersehen konnte. Halt Krankheiten, Ausfälle, das gibt es immer. Aber schlussendlich war es einfach so, dass wir in verschiedenen Bereichen den Arbeitsaufwand unterschätzt haben und dass da sehr viel zusammengekommen ist, was die Sache dann enorm verzögert hat. Und wir haben natürlich dann sehr viel Flak bezogen, zu Recht auch, für die Verzögerungen. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, wir kriegen definitiv sowieso auf den Deckel. Dann können wir auch sagen, wir machen das jetzt richtig, wir machen das so, dass wir wirklich stolz darauf sein können. Und schieben es halt richtig nach hinten, um uns die Luft zu erkaufen quasi, um es wirklich besser zu machen.
Ja, okay.
Es ist immer so, es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil man halt gerade bei dem Crowdfunding gibt es immer 2 Seiten. Auf der einen Seite haben die Leute schon Geld hingelegt, haben also ein Produkt schon bezahlt. Auf der anderen Seite, gerade die Leute, die bei den Crowdfundings mitmachen, ist es so, dass sie ja vor allen Dingen in das Spiel und gerade in der Rollenspielszene in die Personen dahinter investieren, mit Vertrauen und mit Geld. Und man muss da sehr, sehr unterscheiden zwischen den verschiedenen Kanälen, über die man Feedback bekommt. Also ich will gar nicht damit sagen, dass jetzt ein Kanal mehr oder weniger wert ist als der andere. Aber Fakt ist einfach, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Mail oder gerade jetzt bei diesem Beispiel, als ich die E-Mail an die Bäcker rausgeschickt habe, ich würde sagen, so aus dem Kopf, 10% davon haben geantwortet und jeder davon hat gesagt, ist definitiv die richtige Entscheidung, macht das so. Und schlussendlich sind das halt die Leute, die mich dafür bezahlen, das zu machen.
Sie wollen ja auch was Ordentliches haben für ihr Geld.
Es ist, also niemand, das gilt, glaube ich, allen Verlagen, so, die ein Crowdfunding machen. Für niemanden ist ein verzögertes Crowdfunding schlimmer als für die Leute, die es machen. Zum einen braucht man natürlich länger und hat nach hinten dann weniger Kapazitäten für neue Projekte. Und zum anderen, wenn man so ein Crowdfunding macht und selbst daran arbeitet, man hängt ja mit seinem ganzen Herzblut dran. Es sind bestimmte Wochen und Monate lang den kompletten Tagesrhythmus, alle Themen. Da wird ja in der Regel morgens am Frühstückstisch schon drüber gesprochen. Man nimmt sehr, sehr genau wahr, was die Leute wo, wie schreiben und sagen, weil man ja auch in der Verantwortung steht. Und niemand kann mir erzählen, dass irgendwer, egal wer jetzt, Brettspiel, Kartenspiel oder Rollenspiel, entwickelt, designt, nach außen tragen möchte, mit der Community zusammenarbeitet und sich dann freut, wenn er es verkackt und von den Leuten dann nur Schimpfe kriegt.
Ja.
Und wir gehen auch immerhin, egal wo, wir haben eine Zeit lang gesagt, wir versuchen, unsere Kommunikationskanäle zu fokussieren. Wir können nicht überall mitlesen. Dafür wird an viel zu vielen Orten was geschrieben. Das stimmt auch. Aber ich persönlich als Autor, ich lese trotzdem überall rein. Ist normal. Und egal, was manchmal dann geschrieben wird, man liest es sich trotzdem durch und überlegt, ja, das war jetzt nicht gerade nett, aber hat der Typ nicht vielleicht doch irgendwo recht? Und was kann man besser machen? Das machen wir definitiv. Und aber es ist so, man kann gerade in der Rollenspielszene mit ein, zwei Spielen, wenn es nicht gerade die ist, nicht wirklich überleben. Also ich lebe davon, meine Familie lebt davon. Wir, der Marcel, macht es nebenberuflich. Viele unserer Freelancer, für die ist das ein wichtiges Einkommen. Und das geht nicht nur mit ein oder zwei Spielen. Also wenn einer sagt, ja, ihr habt jetzt ein tolles Crowdfunding gemacht, jetzt habt ihr irgendwie 50.000 Euro, jetzt arbeitet da mal 3 Jahre lang. Das geht für ein Projekt, aber der Verlag geht dann den Bach runter. Und da möchte man natürlich gute Arbeit abliefern. Und da hängt man halt mit allem drin, mit vollem Herzblut.
Ganz selbstverständlich. Und natürlich tut einem dann die vielleicht etwas unbedacht sehr scharf formulierte Kritik dann auch durchaus weh. Aber solange ihr selbst filtert und bemüht, das zu lesen, was der Kritiker einem wirklich sagen möchte in Wahrheit, was unter dem ganzen, sagen wir mal, unter der aufgebrachten Wut irgendwo drunter liegt, ist es natürlich schon mal der richtige Weg.
Ja, man muss sich schlussendlich halt auch immer sagen, also nicht jeder Kritiker ist auch Crowdfunder. Also wir haben Kritiker, die noch nicht an einem einzigen Crowdfunding teilgenommen haben bei uns. Uns natürlich trotzdem kritisieren. Dürfen sie auch, kein Problem. Aber wir haben auch wirklich scharfe Kritiker, die uns im einen Moment wirklich scharfe Kritik um die Ohren hauen und im nächsten Moment am Crowdfunding teilnehmen. Was ja natürlich, mit weniger Erfahrung ärgert man sich darüber. Mit etwas mehr Abstand, und wie gesagt, wir machen das jetzt 8 Jahre, kommt man halt irgendwann zu dem Punkt, wenn man nicht wegläuft, sondern sich dem stellt, erkennt man halt irgendwann, ja, der ist jetzt vielleicht nicht gerade sensibel bei seiner Vorgehensweise, aber offensichtlich ja sehr interessiert, sonst wird das nicht machen. So, und das sind dann schlussendlich auch, ich kenne viele davon dann auch persönlich, das sind auch einige Multiplikatoren drunter, die das dann auch in ihren Freundeskreis tragen. Und ich persönlich denke, wir fahren halt am besten damit, wenn wir das annehmen, wenn wir versuchen, man darf sich nicht bekloppt machen lassen, aber man muss versuchen, das anzunehmen, die eigenen Schwachpunkte zu erkennen und das dann abzustellen.
Gut, gut, gut. Sprechen wir mal über die anderen Sachen, die man schon im Shop zu und wenn man eure News folgt, schon bereits angekündigt sieht. Ich werfe mal Deadlands als Stichwort rein.
Deadlands ist noch nicht in unserem Shop. Wir haben Deadlands angekündigt, dass wir das machen möchten. Das ist auch immer noch so. Also kurz nachdem wir das angekündigt haben, haben wir dann in einem Gespräch mehr oder weniger, also mit dem Lizenzgeber, nebenbei erfahren, dass halt im nächsten Jahr eine neue Edition kommt. Zwar klar, es gibt eine Jubiläumsedition, aber dass die wohl mehr als nur ein paar kleine Änderungen enthält. Okay. So, und wir hatten mit der Übersetzung schon angefangen. Also wir waren mit dem ersten Buch schon fast fertig. Und standen dann vor der Entscheidung, bringen wir die Sachen jetzt so, ziehen wir das einfach so durch oder warten wir lieber ab? Und sollte Pinnacle seinen Plan wirklich so durchziehen, dann hätte ich persönlich es auch nicht richtig gefunden. Kurz vorher, es wäre ja abzusehen gewesen, dass wir dann Ende 2015, Anfang 2016 mit unseren Büchern da sind. Und ein halbes Jahr später gibt es eine neue englische Edition. Dann sind die Kunden wieder im Zwiespalt. Ah, was mache ich jetzt? Nehme ich das Ältere, nehme ich das Neue? Und das wäre keine schöne Sache gewesen. Zudem war das gerade in einem Zeitraum, wo wir unsere Savage Worlds Lizenz komplett neu verhandelt haben und einen komplett neuen Deal mit Pinnacle Entertainment geschlossen haben. Es war vorher so, dass wir einfach nur ein Lizenznehmer waren von vielen. Wir hatten eigentlich immer nur die Lizenz für die Savage Worlds Regeln und halt für die Settings, die wir machen. Aber nicht mehr. Also wir hatten zum Beispiel nicht die Lizenz für Solomon Kane oder für Fifth Pheasants. Das hat sich halt in diesem Jahr auch geändert. Das war eine sehr produktive und fruchtbare Gespräche. Und wir haben einen neuen Vertrag aufgesetzt, der uns quasi alle Properties, die Pinnacle hat, oder in den nächsten Jahren entwickelt oder rausbringt, sind automatisch auch unser.
Also East Texas University und all der ganze Kram, ja?
Flash Gordon, alles was noch kommt, was angekündigt ist, die neue Rippers Edition, für das auch jetzt die neue Deadlands Edition. Wir haben für alles, wir haben quasi einen allumfassenden Vertrag und sind dann auch auf Wunsch von Pinnacle quasi sowas wie die deutsche Stellvertretung. Wir kümmern uns alles, was irgendwie in Deutschland Pinnacle betrifft, Partner, Vertrieb, kümmern wir uns mit drum. Und auch das zum Beispiel war eine Sache, an die vorher von uns niemand da hat keiner mit gerechnet. Das hat natürlich auch einen wesentlichen Mehraufwand dann bedeutet.
Ja.
Aber es wäre auch keine Option gewesen, darauf zu verzichten, weil das hätte bedeutet, die Lizenz und alle damit verbundenen Settings abzugeben. Und dann hätten wir Prometheus Games auch
zumachen können.
Das wäre schwer geworden.
Ja, ja.
So, also von daher ist das schon eine Entwicklung, die gerade langfristig angelegt ist. Und die halt den Weg in der Zukunft dann halt bestimmt. Unter anderem führt das halt auch dazu, dass wir, da wir die Lizenzen dann schon haben, auch mehr Settings von Pinnacle selber natürlich übersetzen. Da wir das nicht alleine schaffen können, müssen wir natürlich unser Team aufstocken. Und das hat unter anderem auch dann dazu geführt, dass wir die Zusammenarbeit mit Feder und Schwert intensivieren.
Was jetzt den Bogen zu Dresden-Files schafft.
Genau.
Das Crowdfunding an sich lief ja durchaus erfolgreich, kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, das ist auch ein großer Name in der Urban Fantasy-Branche, wenn nicht gar der Name. Und es fallen wenig konkurrierende Romane, die ähnliches Setting angreifen, ein.
Aktuell ist das so, ja.
Aktuell gibt es da eigentlich nicht viel mehr.
Aktuell ist es ziemlich an der Spitze.
Wobei es gibt die Wächterchroniken noch von Lukanjenko.
Ja, aber ist das nicht schon so ein bisschen schon wieder durch, so irgendwie? Also
letzter Roman vor 3 Monaten.
Ja, dass da Romane rauskommen, ist mir bewusst. Aber ich weiß nicht, ob das so den Hype gehabt hätte, den wir dann um die Dresden-Files haben. Ich mag die Bücher auch, definitiv. Ich denke aber, dass wir da mit Dresden-Files schon so die richtige Wahl getroffen haben. Gerade weil es, ich weiß gar nicht, gibt es zu den Wächterchroniken irgendwie ein englisches oder russisches Rollenspiel?
Bestimmt, aber ich weiß es nicht.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne keins, aber ich kenne natürlich auch nicht alles. Da haben halt mehrere Faktoren halt zusammengeführt. Zum einen haben wir einen guten Kontakt zu Evilhead. Wir haben halt einen guten Kontakt zu O-Werk. Da war schon mal eine gute Basis für die Fate-Regeln gelegt. Wir, Marcel und ich, sind beide seit Jahren Dresden-Files-Fans, also der Romane. Wir hatten bereits Kontakt zu Feder und Schwert. Und da die ja für die deutschen Romane zuständig sind, lag es nahe, da eine Zusammenarbeit zu versuchen. Tatsächlich war das so eine der Grundvoraussetzungen, weil uns war halt sehr wichtig, dass wenn wir das Rollenspiel bringen, dass es halt möglichst mit den Romanen so ein Look and Feel hat und dass auch die Qualität auf demselben Niveau ist. Und ja, wir haben halt Feder und Schwert angesprochen, ob sie Interesse daran hätten. Ging das eigentlich relativ schnell und problemlos. Da die beiden Olivers auch große Dresden-Files-Fans sind, haben die sich über das Angebot sehr gefreut. Was Besseres konnte uns gar nicht passieren. Also ich glaube, dass sicherlich der Name der Dresden-Files einen Teil des Erfolges ausgemacht hat. Ich glaube aber auch, dass gerade so die Optik, das Design von Oliver Graute, da auch einen wesentlichen Punkt zu beigetragen hat.
Da hatten wir ja schon bereits die ersten Sachen auf Facebook bestaunen dürfen. Und das passt schon sehr gut zum Stil. Behaltet ihr denn diese sehr amüsanten Seitennotizen der Protagonisten aus dem Dresdenverse, die es auch im englischen Vorbild, behaltet ihr bei?
Definitiv. Also wir ändern nicht die Struktur. Wir ändern quasi nicht das Konzept der Wände, sondern wir passen nur das Design an. Das heißt, das konnte man auch in den Vorschau-PDFs schon sehen, in den Preview-Seiten, dass wir die Notizen beibehalten und die Anmerkungen, weil die halt auch einen Reiz beim Lesen ausmachen. Gerade für Dresden-Files-Fans sind die natürlich genial. Also von daher, das würde die Bücher vom Konzept her kaputt machen, hätten wir die rausgenommen. Aber klar, die bleiben auf jeden Fall drin.
Sonst würde dem Ganzen auch wirklich was fehlen. Dresden-Files krankt jetzt natürlich an einer kleineren Seitengeschichte, die du auch in einem anderen Bereich für Savage Worlds gerade angesprochen hast, weil es basiert eben nicht auf dem neuen Fate Core.
Das ist soweit richtig. Es basiert nicht auf den Feld-Core-Regeln. Ich finde den Begriff neu und alt dabei aber ein bisschen irreführend. Also faktisch, chronologisch sind die Dresden-Pfalz-Regeln älter als die Feld-Core-Regeln, definitiv. Viel aus den Dresden-Pfalz-Regeln ist in die neuen Feld-Core-Regeln eingeflossen. Das ist es aber auch schon. Der Punkt ist einfach der, dass das war eine große Bitte von Fred Hicks, der gesagt hat, also der Verlagschef-Inhaber von Evil Head, dem Ursprungsverlag, der gesagt hat, ja, natürlich, wir könnten hingehen, für die deutsche Edition könnte man die Regeln auf den Stand von Fate Core anpassen, aber seiner Meinung nach sind die Regeln so, wie sie im Dresden-Pfalz-Spiel drin sind, die Regeln, wie er sich die für das Dresden-Pfalz-Rollenspiel vorstellt.
Sie funktionieren ja auch. Sie haben nur nicht den neuesten Charme.
Sie haben nicht den neuesten Charme, aber sie sind die Regeln, die er für dieses Spiel so konzipiert hat mit seinem Team. Und das ist das, was sie auch gerne im Deutschen so sehen würden. Es ist nicht allzu schwer, das natürlich auf Fate Core anzupassen. Ich bin mir sicher, das wird schnell auch geschehen. Das ist auch vollkommen okay. Wir haben auch mit Urwerk vorher drüber gesprochen, ob wir das vielleicht irgendwie so machen, dass wir tatsächlich in den Büchern die Regeln so abändern, dass wir nur auf das deutsche Fate Core Regelwerk referenzieren. Wie gesagt, Fred hatte halt gebeten, dass das alles so bleibt, wie es ist. Und aber wir sind, wir arbeiten da sehr eng generell mit Urwerk zusammen. Wir benutzen dasselbe Glossar für die Regeln. Dieselben Leute, also die bei Urwerk die Fate-Sachen machen, die arbeiten auch an den deutschen Fate-Sachen, also an unseren Fate-Sachen, jetzt an Dresden-Pfalz. Die kriegen auch die Texte vorher zu lesen. Und von daher erwarte ich da eigentlich keine Probleme. Und jeder kann dann schlussendlich selber. Es gibt Leute, die mögen halt das Fate Core lieber. Andere warten sowieso händeringend auf die Accelerate-Variante oder auf die coole deutsche Turbo-Variante der Dresden-Pfalz.
Dass sie, ja, das war auch. Willst du das gleichzeitig geben? Dass die Turbo-Dresden-Pfalz von Urwerk und die Dresden-Pfalz komplett von euch?
Nein, also die Turbo-Regeln wird es für Dresden-Pfalz auch von uns geben, nicht von Urwerk. Wir werden aber den Begriff Turbo wohl übernehmen. Ist halt auch einfach viel cooler, passt natürlich. Und es wird noch eine ganze Weile dauern. Also intern, wir haben ja auch, wir unterhalten uns ja regelmäßig mit Evil Head und die haben uns gesagt, also dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis da wirklich das Dresden-Pfalz Accelerated Buch dann in der finalen Fassung vorliegt und dass es für uns keinen Sinn macht, darauf zu warten.
Wie weit sind die Übersetzungsarbeiten zum jetzigen Stand gedungen?
Du, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Das musst du eigentlich den Oliver Hoffmann und Team fragen. Ich weiß, ich habe die Tage, vor 3-4 Tagen, habe ich das erste Mockup für die Chicago-Karte gesehen. Und ich weiß, dass die schon jetzt seit Wochen daran arbeiten. Also die Arbeiten haben schon längst begonnen. Die Arbeiten haben tatsächlich schon während des Kickstarters begonnen. Wir haben jetzt hier auf der Messe auch nochmal gesprochen. Also es ist nicht so, dass ich hingehe und jede Woche nach Mannheim fahre und denen über die Schulter gucke. Aber die haben mir natürlich, wir reden halt darüber, läuft alles nach Plan, werden die verschiedenen Milestones eingehalten. Und wir haben gestern nochmal gesprochen, so wie es aussieht, läuft da alles nach Plan.
Erfreulich. Paranet Papers war aber nicht mit in dem Bundle drin, oder? Von dem Kickstarter.
Paranet Papers ist auch mit drin, das kommt auch. Das ist aber für 2017 angekündigt.
Okay, das heißt 2016 meine Welt, deine Geschichte?
2016 unsere Welt, eure Geschichte. Machen wir, also ist ja im Englischen ist ja Our World, Your Story. Wir dachten uns im Deutschen wäre, wenn wir sagen, unsere Welt ist eure Geschichte besser als deine Geschichte. Aber 2016 dann so wie anvisiert, ich glaube Mai war, glaube ich, der Termin, den wir anvisiert haben, kommen die beiden Grundbücher. Plus die Gimmicks, also Würfelbecher und so weiter. Das wird halt parallel mit den Grundbüchern produziert. Die Posterkarte und so weiter. Das hat für uns halt auch den Vorteil, für uns ist es immer schöner, wenn möglichst viele Sachen gleichzeitig kommen, weil wir halt einfach dann nur ein Paket verschicken müssen. Und das geht enorm ins Geld, wenn man 3-4 Waves machen muss. Ist klar, ist natürlich unsere Schuld, aber deswegen, das ist auch mit ein Grund.
Schuld ist das falsche Wort.
Ja, weil wir sind halt dafür verantwortlich. So, es ist unsere Verantwortung und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo man dann auch sagen kann, natürlich, es geht da auch um den Kunden, Aber es ist für uns auch wirtschaftlich wesentlich günstiger, wenn wir alles in ein Päckchen packen können. Wobei bei Dresden-Pfalz muss man jetzt schon sagen Paket, weil das sind ja schon dicke Wälzer. Wir werden wohl, das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig entschieden, also nagel uns nicht drauf fest, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Bücher im Format von Fate Core rausbringen. Einfach aus dem Gesichtspunkt, dass wir sagen, die Leute, die halt auf Fate stehen und deswegen Fate holen, es ist ja auch fast dasselbe Format wie Savage Worlds, dann sieht es halt im Regal einheitlich aus.
Genau, das man sieht von außen direkt, was Fate ist und was nicht.
Genau, also es geht ja immer darum, halt auch eine Marke aufzubauen und es ist halt für Fate-Spieler auch interessant und wir möchten da halt auch, da wir mit Uhrwerk sehr gut zusammenarbeiten, sind wir halt auch immer daran interessiert, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und es ist einfach schöner, wenn es dann einen einheitlichen Look hat und wie gesagt, es ist noch nicht hundertprozentig fix, aber bis jetzt war das Feedback von den Fans dazu eigentlich eher positiv, also alle, die das, die daran mitgearbeitet haben und auch die gepatcht haben, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, die haben gesagt, oh ja, bitte, das ist viel, viel cooler, dann hat es halt einen einheitlichen Look.
Schön, schön. Du hast es vorhin quasi schon mal angedeutet, man sah ja immer wieder bei euch an den Ständen einmal Simbarum, dieses schwedische Fantasy-System. Und ich kann mich auch noch vor ein paar Jahren erinnern, gab es ein spanisches Mafia-System, was die ionisierte Unterwelt mit reingenommen hat. Ich nehme an, eben angesichts deiner einleitenden Erläuterungen sind diese Projekte erstmal gestorben.
Zum einen befinden wir uns da teilweise natürlich extrem tief jetzt in der Mottenkiste. Ja. Ne? Ja. Danke, dass du das rausholst. Also das Spanische ist Omerta.
Omerta, genau
so. Mit Omerta, das ist tatsächlich ist es so, dass das eigentlich der Kontakt zum, wir wollen das bringen. Wir hatten auch Übersetzer dafür, die es dann direkt aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt hätten. Zum Beispiel Daniel, der Nova macht, der hätte das gemacht, weil er halt gut Spanisch kann. Da ist schlichtweg, das war ja noch zu einer Zeit, auch als es noch die GmbH gab, und da ist schlichtweg der Kontakt abgerissen. Wir haben uns dann mehrfach auch in diesem Jahr noch bemüht, den Kontakt wiederherzustellen, weil es durchaus nicht uninteressant gewesen wäre. Es hat aber nicht geklappt.
Ja.
Das ist nicht unnormal in der Szene, das gibt es immer wieder. Was Symbarum betrifft, gilt das dafür ganz und gar nicht. Die Übersetzung ist im Auftrag gegeben, die ist im Gange. Ich habe dafür noch keinen genauen Termin. Also ich habe schon einen, aber ich sage ihn natürlich nicht, weil er, sagen wir mal, noch nicht wirklich fix ist. Aber auch da gilt, dass wir uns halt Zeit lassen. So, das ist gerade das schwedische Team hat auch mit einigen Rückschlägen, unter anderem einen Todesfall von einer sehr wichtigen Person im Verlag, die für das Design zuständig war, zu kämpfen. Und wie gesagt, das ist in Arbeit. Das kommt. Wir haben von Anfang an gesagt, das kommt. Das dauert ein Jahr, zwei mindestens. Und das ist auch eine Sache, die wir jetzt nicht übers Knie brechen wollen. Das ist halt ein externes Team, das ansonsten zum Beispiel an Savage Worlds nicht mitarbeitet. Wir haben weitgehende Freiheiten, was das angeht. Auch was zum Beispiel neue Produkte oder so angeht. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir die englischen Texte auch hatten, was es uns zumindest leichter macht, auch in die Produkte reinzufinden. Aber da mehr kann man da im Moment nicht. Es wird halt übersetzt und ich sag mal, wenn es fertig ist, ist es fertig und dann schauen wir mal. Da steckt ja noch kein Crowdfunding hinter. Wird wohl auch nicht. Also haben wir nicht geplant und ist auch nicht anvisiert. Es wird für den Anfang auch bei diesem einen Buch bleiben, eventuell parallel plus Spielleiterschirm und von daher, da lassen wir uns einfach die Zeit.
Okay. Du hast schon gerade von ganz vielen Produkten gesprochen, die alle in verschiedenen Zuständen der Bearbeitung sind. Was steckt denn jetzt, sag ich mal, in der Pipe für das nächste halbe Jahr?
Was steckt in der Pipeline? Da kann ich dir einiges sagen. Also in der Pipeline, was steckt da drin? Zuallererst mal, dass wir die offenen Gimmicks aus den ersten Kickstartern abschließen. Die Bücher sind ja da. Was fehlt, sind so Sachen wie Benny-Set, Würfel, Würfelbecher. Die sind in Arbeit, die kommen als nächstes. Der Wilde Weltenband, unser Charity-Projekt für Savage Worlds, ist quasi fertig. Da fehlt im Grunde genommen fehlt nur der Barcode auf dem Rücken. Jetzt hat die Janina als eine der Illustratorin, die auch das Cover gemacht hat, wir machen ja dieses Live-Zeichnen hier auf der Messe, dann hat die halt in den letzten zwei Tagen drei neue Zeichnungen irgendwie rausgehauen, von denen André als Redakteur dann gerade sagt, ah, die müssen unbedingt mit ins Buch rein. Die müssen dann natürlich noch eingebunden werden, aber das kommt dann, denke ich mal, im November. Der nächste Hellfrost-Abenteuerband kommt im November. Das ist ein Sammelband mit dem Nachdruck von Dunkle Saat und dem ersten echten, umfangreichen deutschen Abenteuer Schrecken der Vergangenheit.
Eigenes Deutsches.
Ist ein eigenes Deutsches, keine Übersetzung, okay. Sondern es ist von uns entwickelt und geschrieben von dem Martin Schmidt und Christian Bender. Wer halt so Myrano DSA kennt, der kennt die beiden Autoren. Wir haben halt bislang für Hellfrost immer diese dünnen Einzelabenteuer veröffentlicht. Das hat sich über die Dauer als nicht so praktikabel erwiesen, weil zum Beispiel einfach der Buchrücken zu dünn ist, um da sinnvoll was drauf zu schreiben. Das heißt, wenn man davon 10 Stück im Regal hat, auch beim Händler, hat man halt dann eine blaue Fläche, aber sonst nichts. Das ist äußerst unpraktisch, aber das sind halt so Erfahrungen, die man macht. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, die Bände dicker zu machen, indem wir halt immer Sammelbände zusammenfassen. Das passt jetzt ganz gut, dass Dunkle Saat dann auch ausverkauft ist. Die Saga der Frostgiganten ist in Arbeit und soll in diesem Jahr noch erscheinen. Das ist eine umfangreiche Kampagne für Hellfrost. Dann das Action-Deck. Action-Adventure-Deck für Savage Worlds, die deutsche Variante, das Hellfrost-Deck. Im Druck sind unser erster Fantasy-Roman Feywind, den gibt es aktuell nur als E-Book. Da mittlerweile aber bei allen großen Plattformen, auch Thalia, Amazon, kann man den bekommen. Der erste Fantasy-Band der Westrin-Trilogie, also auch eine Roman-Trilogie von Felix Münter, der erscheint auch noch in diesem Jahr.
Kaisersturz, oder?
Kaisersturz, genau, ist der erste Band. Und Dezember, Januar, hoffentlich das Illyrion-PDF.
Juhu.
Juhu, genau. Ja, du sagst das so, das ist tatsächlich ein Projekt, das mir am meisten halt so
auf. Ich habe es mit unterstützt.
Ja, vielen Dank übrigens dafür. Ich weiß. Da auch übrigens eine häufig gestellte Frage. Die limitierte Edition hat ja keinen anderen Einband, sondern diese Holzkiste. Die erscheint parallel mit den gedruckten Büchern. Also die kommt nicht separat später oder so, sondern es wird parallel in Auftrag gegeben, erscheint beides zusammen. Das Science-Fiction-Compendium ist eine Übersetzung für Savage Worlds. Das Superhelden-Compendium ist ebenfalls eine Übersetzung, beides parallel. Das Horror-Compendium kommt direkt danach. Und ich rechne damit, da hat es auch krankheitsbedingt eine Verzögerung gegeben. Ich hoffe aber, dass wir die bis zur RPC im nächsten Jahr alle da haben. Die erscheinen dann halt jetzt peu à peu. Ja, für nächstes Jahr, was sind an großen Sachen noch in der Pipeline, an denen gearbeitet wird? East Texas University von Savage Worlds, City of Lankmar für Savage Worlds, 50 Phasms. Wir arbeiten noch nicht daran, wir warten jetzt erstmal ab. So in ungefähr einer Woche sollen wir das neue Manuskript bekommen für die Revised Edition von Rippers. Sollte das unseren Erwartungen entsprechen, geht das auch sofort in Arbeit. An Symbarum wird gearbeitet. Wir haben, das kann ich jetzt mal hier exklusiv verraten. Eine Sache, die uns schon seit Jahren auf der Seele brennt, ist die Entwicklung um Cyan, so als eigenes großes Thema. Wer die Hintergrundgeschichte nicht kennt, wir haben halt 2009, war es glaube ich, zur RPC, haben wir Cyan Hero veröffentlicht, den ersten Band von dreien, zur Spiel Cyan Demigod. Das war damals noch unter der Assad Publishing GmbH. Und dann ist die Reihe quasi eingestellt worden. So, es war eine ganz komische Situation, weil die Bücher sich in den ersten Jahren kein Stück verkauft haben. Wir haben, wie wir Demigod zur Spiel veröffentlicht haben, haben wir davon, ich glaube, auf dem ganzen Spiel 4 Stück verkauft. Das lag dann ungefähr so 100 Stück unter unseren Erwartungen. Und die GmbH damals hat sich dann ja aufgelöst, dann hat sich White Wolf aufgelöst, hat die Lizenz, ohne uns zu informieren, an Onyx Pass verkauft. Und es war eine lange Zeit sehr schwierig, da überhaupt noch irgendwie in Kontakt zu bekommen und eine Lizenzverhandlung zu führen. Wir haben das offiziell vom Tisch genommen, intern aber immer weiter dran geknabbert. Und wir haben jetzt tatsächlich seit einiger Zeit, unter anderem auch dank Feder und Schwert, die ja durch ihre Vampire-White-Wolf-Vergangenheit gute Kontakte dahin haben, Verhandlungen führen können und jetzt ein annehmbares Angebot für die komplette Cyan-Lizenz bekommen.
Für die künftige Sardonyx-basierte Cyan-Lizenz oder die alte?
Beide.
Heißt das, dass es auch von euch Aberrant Trinity und Adventure geben wird?
Das heißt erst einmal, dass wir jetzt ein annehmbares Angebot haben. Und das heißt erst einmal, dass also wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben. Wir haben die Verhandlungen jetzt für während Spiel ausgesetzt, um uns halt auf das Event zu konzentrieren zu können. Werden die im nächsten Monat bzw. in den nächsten Wochen weiterführen. Und unser Ziel ist erst einmal, Hero nachzudrucken, das ist ja ausverkauft, und God auszubringen, um die aktuelle Edition abzuschließen. Damit das einfach mal da ist und weil wir wissen, dass es unheimlich viele Fans gibt, die das sehr, sehr gerne spielen. Das war halt auch eine sehr surreale Situation. Das ist 2-3 Jahre lang passierte mit Cyan, die Bücher waren da, es passierte nichts. Und auf einmal macht es irgendwie Peng und die Dinger wurden angefragt wie eine Neuheit. Und also
theoretisiere mal ein Hergehen mit den Superheldenfilmen und mit dem Erfolg von Percy Jackson.
Ich vermute auch, dass es was mit Percy Jackson, also es war so, ich würde jetzt mal sagen, es hatte ein bisschen Zeitverzögerung, aber ich glaube, das hat schon gewirkt,
ja,
dass es damit reingespielt hat. Und aktuell werden wir permanent danach gefragt. Also es vergeht keine Con, keine Messe, eigentlich keinen Monat, wo wir nicht eine Mail bekommen, wo jemand sagt, boah, wie sieht's denn aus? Kann das nicht noch kommen? Kann ich nicht Hero noch irgendwo bekommen? Und das war halt immer so, das war so die fetteste Scharte so in unserem Schild, dass wir eine Linie haben, die wir nicht abschließen konnten.
Mhm.
Und das wollen wir halt dann erstmal zu Ende bringen. Und wenn das abgeschlossen ist und White Wolf bzw. Onyx Pass hat das zwar alles angekündigt, aber zwischen Ankündigungen und Erscheinen liegen da ja auch oft Welten. Und bevor wir uns jetzt damit verrückt machen, was da irgendwann mal erscheint, konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir das jetzt zum Abschluss bringen. Und wenn wir das haben, gucken wir, wie das angenommen wird und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Zudem Ian Watson, der Hauptentwickler vom Sardonic-System und vom Trinity-Setting, sich in allen Anfragen immer sehr, sehr bedeckt hält. Also man gewinnt ja von außen den Eindruck, dass die vielleicht schon eine Idee haben. Das Sardonic-System als Beta-Edition war zwar schon da, konnte sich runterladen, aber das macht einen mehr als unausgegorenen Eindruck in vielen Bereichen.
Da wird halt auch sehr, sehr frühzeitig halt geklappert, bevor man wirklich was hat. Ist auch nicht verkehrt, ne? In vielen Bereichen. Manchmal ist es besser, ruhig zu sein. Manchmal ist es besser, nach vorne zu gehen, um halt auch das Interesse abzuschätzen, um sich Feedback von außen zu holen.
Ja.
Aber wie gesagt, das scheint mir noch sehr, sehr weit in der Zukunft zu sein. Und von daher bringen wir erstmal das, was wir schon haben, zu Ende. Ich denke, das wird viele Sign-Fans freuen. Wir sind im Moment noch am Überlegen, wie wir das genau machen, ob wir einfach nur den dritten Band so bringen und Hero in der aktuellen Form nachdrucken. Ich persönlich fände es richtig cool, wenn wir noch einen Schuber dazu machen könnten.
Die alle drei nebeneinander hat,
ja. Ja, das Schöne daran ist ja auch, dass in dem Fall Onyx Pass nicht nur Lizenznehmer von CCP ist, sondern die IP von Cyan wirklich hat.
Mhm.
So, dass man wirklich nur mit Onyx Pass da sprechen muss.
Ja.
Was die Sache im Vergleich jetzt zu den World of Darkness Lizenzen deutlich einfacher macht. Aber da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben das auf jeden Fall nicht vergessen und es freut uns wirklich sehr, wenn wir das abschließen können. Und ja, im Moment steht dann wirklich, also die nächsten 6 Monate stehen halt im Zeichen Abschluss bringen.
Abschluss bringen ist immer gut. Auf allen möglichen Dinge einen Deckel machen können und ein Projekt abzuhaken, tut gut, wenn die Liste weniger wird oder kürzer wird, glaube ich.
Zum einen das und zum anderen ist natürlich dann auch, sind die Büchertische voller. Man hat mehr Ware im Sortiment, was auch immer cool ist. Immer nur an Sachen zu arbeiten, ohne die verkaufen zu können, ist auch nicht schön. Und von daher doch, ja.
Toi, toi, toi. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was du vielleicht unseren Lesern mitteilen möchtest oder das wir noch nicht gesprochen haben, was dir aber persönlich sehr im Herzen liegt?
Was mir persönlich sehr im Herzen liegt? Tatsächlich, ja, so gesehen schon. Die Szene hat sich meiner Einschätzung nach in den letzten Jahren, also wie gesagt, wir haben vor 8 Jahren angefangen, enorm gewandelt. Erlebt gerade quasi sowas wie einen zweiten oder dritten Frühling. Man sieht, dass es die Verlage wachsen, es an allen Orten werden neue Produkte hergestellt, rausgebracht. Uhrwerk zum Beispiel ist ganz vorne mit dabei. Das alles ist meiner Meinung nach vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass diese Kickstarter-Welle, und ich meine das jetzt im positiven Sinne, zu uns rübergeschwappt ist. Und was heißt das? Das heißt nicht nur, dass die Leute von vornherein, dass die Verlage Geld bekommen und quasi einen Vorverkauf machen, wie viele Kritiker das oft so nennen, sondern es ist tatsächlich so, dass gerade den kleineren Verlagen enorm dabei hilft, neue Projekte anzufangen, auch wenn es manchmal länger dauert. Es bildet sich durch diese Crowdfundings um die Projekte herum eine Community. Wir haben so viele Helfer aus der Community heraus generiert. Da wäre ein Beispiel zum Beispiel die Hellfrost-Karte, die Rassinon-Karte von Hellfrost. Die lag auf Englisch ohne Ebenen vor. Das kurz zu erklären, das heißt, alle englischen Namen hätten manuell rausretuschiert werden müssen. Das wäre unheimlich aufwendig und teuer gewesen. Dann kam jemand aus der Community und hat gesagt, ich kann das und ich mache das auch, weil es mir Spaß macht. Sonst würde es die Karte auf Deutsch gar nicht geben. Und das ist unheimlich gut gewesen für alle Kleinverlage. Und ich finde, gerade dieser Community-Gedanke, der hat der deutschen Szene unheimlich gut getan. Klar, es gibt Reibereien, es gibt Streitereien, wie in jeder Community, aber insgesamt hat es die Sache enorm nach vorne gepusht und ich glaube, viele wissen das gar nicht, wie viel die selber mit ihrem Beitrag bewegt haben. Die sehen oft nur, ich habe ein Buch bezahlt und habe es noch nicht bekommen. Aber da steckt tatsächlich viel, viel mehr hinter.
Sie letztendlich eine Idee finanziert haben.
Eine Idee und auch die Personen. Also auch nicht nur die Leute, die man kennt jetzt, sagen wir mal mich, als Verleger, aber viele Leute, die im Hintergrund dann im Satz arbeiten oder die Illustrationen machen, die nach vorne halt nicht so sichtbar sind und die Aufträge dann halt bekommen, weil die Verlage jetzt tatsächlich mehr machen können, mehr zu tun haben. Und da hängt halt viel mehr dran. Das schlägt natürlich auch auf die Händler durch.
Ja.
Das ist jetzt, wie gesagt, ist niemand wird irgendwie groß davon reich. Aber ich finde, es hat die ganze Community enorm beflügelt, hat eine Menge kreative Energie freigesetzt, eine Menge positive Energie. Wir sitzen hier auf der Spiel an einem 50 Quadratmeter Stand von Prometheus Games und Feder und Schwert. Das hätte mir mal vor 5 Jahren einer irgendwie sagen sollen. Das wäre ohne die Community gar nicht möglich gewesen.
Schönes Dankeswort.